Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Sandplatzsaison ist eröffnet. Es wurde in Marrakesch gespielt, in Bogota, in Charleston, in Houston, zum Teil auch auf grünem Sand oder auf grauem Sand. Da sind die Experten sich noch nicht ganz einig. Und es wurde ganz viel Tennis gespielt. Und außerdem haben wir ein Exklusivinterview hier in diesem Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge. Und auch frohe Ostern allen, die es feiern. Mein Name ist Andreas Thies. Wieder mal dabei Chip and Charge. Ja, wieder mal dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp. Jetzt habe ich so darüber gesprochen, dass wir uns jede Woche auf die gleiche Weise begrüßen. Jetzt habe ich es versaut, verhunzt. Hallo Philipp.
Jetzt muss ich mir Chip and Charge.
Nee. Du brauchst jetzt gar nichts sagen. Wir begrüßen uns jede Woche genau gleich. Ich bin da letzte Woche darauf hingewiesen worden und jetzt heute einfach mal nicht. Heute einfach mal anders. Ne? Gut. Hallo an alle erstmal. Und wie gesagt, frohe Ostern. Die Sandplatzsaison ist losgegangen und für mich, meiner Meinung nach, ist es jetzt ich habe es nach 12 Jahren dieses Podcasts jetzt auch gemerkt, ist es die beste Zeit des Jahres. Es ist dann auch die Zeit des Jahres, in der in Europa, in Deutschland dann auch das größte Interesse drauf ist, vielleicht noch abseits von Wimbledon, aber es ist schon ganz cool, wieder auf der roten Asche zu sein, oder?
Ja, absolut. Und es geht dann ja auch schneller vorbei, als man denkt. Also die French Open, das Ende der French Open dürfte knapp 2 Monate entfernt sein, vielleicht so 9 Wochen. Also es fühlt sich dann durchaus länger an, weil wir dann auch diese beiden großen Blöcke drin haben aus Madrid und Rom. Aber eigentlich geht es schnell vorbei und irgendwie ist es ja immer noch der europäischste Teil des Tennis. Irgendwie wirkt Wimbledon dann doch wie seine eigene Welt und Sand gehört nach Europa. Und klar, wir haben immer noch ein bisschen den Teil nach Wimbledon, aber eigentlich spielt sich jetzt alles ab. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf und war ja auch irgendwie immer schon jetzt nicht primär Sandplatz-Tennis-Fan, aber stand schon an Nummer 1 für mich sehr lange.
Ja, für mich inzwischen ja tatsächlich auch. Und es ist eine sehr, sehr komprimierte Zeit. Du hast es gesagt, 9 Wochen. Es gibt dann noch im Sommer ein paar Wochen, in denen auf Sand gespielt wird und wir wollen Bostad und Umag und Kitzbühel und Gstaad überhaupt nicht nach hinten schicken. Auch zum Beispiel das Hamburger Frauenturnier, was im Juli dann stattfinden wird. Aber es ist schon diese Zeit bis zu den French Open, die meiste Aufmerksamkeit erringt und die sie hat. Und jedenfalls, wir werden in den nächsten Wochen eine ganze Menge an Sandplatztennis erleben und eine ganze Menge an guten Geschichten erleben. Wir haben in dieser Woche das Turnier in Monte Carlo, das Masters in Monte Carlo. Nächste Woche dann Stuttgart für die Frauen. Wir werden dann über München schon sprechen und so weiter. Also es gibt eine ganze Menge zu besprechen hier in dieser Sandplatzsaison. Wir werden auch heute ein Exklusivinterview haben und das kann ich dann auch wirklich mal als Exklusivinterview bewerben, weil ich habe letzte Woche mit dem Turnierdirektor der Hamburg Open in Hamburg gesprochen, Enric Molina. Tenium ist ja jetzt seit 2 Jahren der neue Veranstalter für dieses Turnier. Und Enric Molina war letzte Woche zu einer Pressekonferenz in Hamburg und dort hatte ich dann 10 Minuten mit ihm Zeit, dann zu sprechen. Das gibt's dann in der Mitte des Podcasts. Wir werden jetzt allerdings gleich mit den Frauen beginnen.
Werbung. Diese Episode wird präsentiert von CarVertical. Planst du in der nächsten Zeit den Kauf eines Gebrauchtwagens? CarVertical kann dir dabei helfen. CarVertical hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen bei der Auswahl, der Wartung und dem Verkauf von Fahrzeugen zu helfen. Dabei durchsucht CarVertical mehr als 1000 globale Datenbanken, um dir dabei zu helfen, verborgene Mängel zu erkennen, schlechte Angebote zu vermeiden und zu entscheiden, ob das Auto wirklich zu dir passt. Finde frühzeitig vorhandene Schäden oder manipulierte Kilometerstände. Du kannst Fehlkäufe vermeiden, die dich später Tausende von Euro kosten können. Möchtest du dein Auto verkaufen und vorher checken lassen? Schick deine Fahrzeugidentifikationsnummer und CarVertical erstellt daraus einen Bericht. Wenn du Interesse an CarVertical bekommen hast, dann klick auf den Link in den Shownotes und sicher dir 20% Rabatt auf deinen ersten Report. Das Beste, wenn CarVertical keinen Bericht eines Fahrzeugs finden kann, bekommst du den Report nicht berechnet. Also geh in die Shownotes, klick auf den Link und probier es aus. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Bogota und Charleston, das waren die beiden Standorte für die Frauenturniere in dieser Woche. Und Charleston ist natürlich das prominentere Turnier, vor allen Dingen auch das traditionsreichere Turnier. Das gibt es schon seit 50 Jahren. Ist es jetzt grüner oder grauer Sand? Was sagst du?
Es läuft offiziell unter grünem Sand. Das war damals in Amelia Island noch klarer zu sehen. Die waren ja mal so ein bisschen die Geschwisterturniere bei den Damen. Und ich finde, man sieht es jetzt auch nicht mehr so richtig, aber ich würde bei grünem bleiben und wir können das Turnier an sich ja auch wirklich loben. Das ist einer der Ja, du hast schon gesagt, es gibt seit 50 Jahren und es ist vielleicht neben Stuttgart das größte reine Damenturnier im Moment auf der Tour. Es ist wichtig, auch wenn es irgendwie so ein bisschen für sich alleine dasteht. Aber es bringt so viel Tradition mit und eben den noch eigenen Belag. Mal gucken, wie lange das wirklich durchgezogen wird. Aber ja, für mich schon einer der Höhepunkte auf der Tour.
Der grüne Sand ist etwas grobkörniger als der rote Sand in Europa. Er hat wohl auch andere Absprungeigenschaften. Also man kann es nicht so richtig vergleichen.
Also muss, soll auch schneller sein. Ja,
und das muss man dann auch sagen. Die Frauen haben erst in Madrid bzw. in Rom die richtigen Sandplätze zur Verfügung, die man so zur Verfügung hat während des europäischen Sandplatzsommers, weil jetzt Frühling. Jetzt kommt danach Stuttgart. Dort wird auf einem Indoor Clay gespielt, der nicht abgezogen werden muss. Also da ist der Sand quasi auf diesen Holzplatten drauf gemacht. Jetzt haben wir im Moment den grünen Sand. Die Spielbedingungen, die ändern sich erst nach und nach Richtung dem roten Sand, den wir in Europa kennen.
Ja, und es ist natürlich auch ein Nachteil für diejenigen, die wirklich gut auf dem Sand sind. Und wir haben bei den Damen auch immer wieder erlebt, dass gerade in Madrid dann nicht unbedingt die Spielerin gewinnt, die dann nachher bei den French Open entweder die Favoritin ist oder auch den Titel holt. Und es ist natürlich ein bisschen unglücklich, dass wir diese Kombo haben aus Charleston, Stuttgart und Madrid, die den Bedingungen nicht entsprechen. Bei den Herren haben wir zumindest noch Monte Carlo und Barcelona, die relativ nah rankommen an die French Open. Aber wahrscheinlich ist es nicht anders zu machen und Monte Carlo wird kein Damenturnier veranstalten, also wird's erstmal so bleiben. Und trotzdem haben wir ja auch in dieser Woche wieder gesehen, es ist schon ein anderer Belag. Selbst wenn er ein bisschen schneller ist, aber er fördert eine andere Art von Spiel, als das jetzt der Fall ist auf Hartplätzen oder natürlich als auf Rasen.
Wir nehmen hier am Sonntagabend auf und das Finale zwischen Jessica Pegula und Julia Starodubtseva ist noch nicht beendet. Ich gehe davon aus, dass es während des Podcasts beendet wird und ich werde mich jetzt einfach mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass Jessica Pegula dieses Turnier gewonnen hat und ihren Titel verteidigt hat, weil sie führt 6-2, 5-0 und ich kann mir vorstellen, dass sie dieses eine Spiel jetzt noch in den nächsten 20, 25 Minuten machen wird. Sie hat hier allerdings eine wirklich harte Arbeit hinter sich gebracht. Sie hat in der ersten Runde gegen Julia Putintseva 4-6, 6-4, 7-5 gewonnen. Elisabetta Cocciaretto 1-6, 6, 1-7-6. Diana Schneider lag sie 2-0 im dritten Satz zurück. 3-6, 6, 3, 6-2. Iva Jovic 6-4, 5-7-6-3. Das Finale war das einfachste Match dann für Jessica Pegula, die schon im Viertelfinale gegen Diana Schneider aussah, als hätte sie 3 Wochen Grand-Slam-Tennis hinter sich und zwar Best of Five mit 2 Bandagen rund um das Knie etc. Aber das ist wieder die Jessica Pegula, die wir in den letzten Jahren kennen und schätzen gelernt haben, die sich darüber geäußert hat, dass es für sie eine wirklich große Umstellung ist, vom Hartplatz auf den Sandplatz, aber die mit der gleichen Beharrlichkeit dann auch auf dem Sand unterwegs ist und die immer wieder die Probleme löst, die sich ihr in den Weg stellen. Und es waren ja durchaus verschiedene Spielerinnen, die ihr entgegengekommen sind. Julia Putintseva war durchaus eine Spielerin, die auch angreifen kann. Elisabetta Cocciaretto, die klassische Sandplatzspielerin. Diana Schneider, eine Spielerin, die extrem angreifen kann. Und Iva Jovic sowieso eine Spielerin, die sehr unbekümmert ist. Und alle diese Probleme hat sie auf dem Weg zum Titel dann gelöst. Julia Starodubtseva war dann keine Aufgabe mehr für sie. Aber das ist schon eine bemerkenswerte Beharrlichkeit, die Jessica Pegula zeigt in diesen Tagen.
Ja, und das ist natürlich auch dahingehend interessant, dass wir so ein bisschen überlegen können, was bedeutet es. Also sie wird, wenn sie jetzt das Match gewonnen hat, die Tour anführen in Siegen mit 24-4 Bilanz in diesem Jahr. Das ist enorm gut. Das ist noch ein Sieg vor Arina Sabalenka. Dann können wir auch sagen, es ist natürlich beeindruckend, dass sie so viele Dreisatzmatches gewinnt. Das sind jetzt 10 von 11 nach diesem Turnier. Da muss man dann allerdings schon so ein bisschen das Sternchen ranmachen. Das ist etwas, das sich normalerweise nicht über eine Saison und erst recht nicht über eine Karriere halten lässt. Also wer man will oder egal ob Tennisspieler, Tennisspielerin, alle wollen lieber einfach die Matches gewinnen. Das ist ein besserer Indikator, wie es wirklich drum steht. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, okay, sie ist jetzt wahrscheinlich gerade wirklich im Höhepunkt ihres Schaffens und da ist es normal, dass man vielleicht so ein bisschen enge Matches eher an sich zieht. Und sie hatte ja zwischendrin auch diese enorm beeindruckende Bilanz, dass sie quasi über ein halbes Jahr bei jedem Turnier mindestens das Halbfinale erreicht hat. Und trotzdem war es jetzt keine Galaform in dieser Woche. Und ich glaube auch nicht, dass sie zu den Favoritinnen mitgezählt werden kann bei den French Open. Was ich aber hier schon interessant fand, dass sie vor allem Jovic und Schneider besiegt hat. Und für die beiden ist sie wahrscheinlich ein sehr guter Gradmesser. Ich denke, Jovic mit idealer Sandplatzsaison könnte auf Sand eine Top-8-Spielerin schon in diesem Jahr sein. Schneider sicherlich eine Top-20-Spielerin auf dem Sand. Dass beide hier sich an Pegula dann haben, nicht gewonnen haben, das ist, glaube ich, schon auch ein ganz guter Fingerzeig, wo Pegula eigentlich steht.
Ich habe das Gefühl, auch wenn sie jetzt nicht in dieser besten Form war, sie arbeitet jetzt ja so seit, ich habe gesagt, 1,25 Jahren mit Mark Merklein und Mark Knowles zusammen, dass sie ihr Spiel jetzt allerdings beisammen hat und vor allen Dingen, dass man so das Gefühl hat, dass sie den Boden an Leistung, den sie bringen kann, also die schwächste Normalleistung, sage ich mir jetzt mal, dass sie die so weit angehoben hat, dass sie selten, sehr selten überrascht werden kann und sehr selten wirklich auf dem falschen Fuß erwischt werden kann. Ja, sie hat Probleme und sie hat in diesem Jahr wahrscheinlich auch die meisten Dreisatzmatches gespielt, von allen Top 1000 Spielerinnen, behaupte ich jetzt mal. Aber sie hat inzwischen ein Niveau erreicht, dass selbst wenn sie schwach spielt, sie diese Matches noch in irgendeiner Weise hinbiegen kann und sich für sich entscheiden kann. Und das, finde ich, ist ja auch eine Stärke, die man haben kann.
Absolut, hilft natürlich auf dem Sand. Ich meine, hier ist einiges gefordert, unter anderem halt Biss- und Durchhaltevermögen. Und das hat sie. Und sie ist natürlich super darin, zu antizipieren. Die Frage ist halt, wenn wir den Boden erwähnen, wie sieht es mit der Decke aus? Die ist wahrscheinlich nicht hoch genug auf dem Sand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da dann wirklich zum Beispiel an der Sabalenka vorbeikommt oder dauerhaft an der Swiatek vorbeikommt, weil die dann doch noch mehr mitbringen und sie halt auf Hartplätzen sich wirklich fantastisch bewegt. Ich sehe es noch nicht auf dieselbe Art und Weise auf dem Sand. Ich fand, da sah sie in dieser Woche schon teilweise ein bisschen ungelenk aus. Man sieht, dass sie da nicht so elegant reinrutscht, wie es viele aus Europa können. Und von daher gehe ich auch davon aus, dass sie gutes Niveau halten wird. Ich denke nicht, dass sie jetzt zweite Runde in Rom oder bei den French Open rausgeht. Aber ich wäre jetzt auch schon überrascht, wenn sie bei beiden Turnieren das Halbfinale erreicht. Vielleicht ein Achtelfinale und Viertelfinale halte ich für realistisch. Ich denke, da wäre jetzt mehr drin auf dem Rasen und trotzdem ist es ja für sie jetzt erstmal ein Turniersieg. Ist er jetzt schon drin?
Nee, noch nicht.
Hat es noch nicht jetzt? Noch nicht. Es wird ein Turniersieg sein und ist eine Titelverteidigung, das ist ja jetzt auch erst schon mal eine super Sache.
Das wäre der ganz große Jinx, wenn sie das Match jetzt hier noch verliert. Momentan steht es 5-1, Dara Dubcevic war eben mit dem Break. Aber wie gesagt, Jessica Pegula hat im Moment so ein Grundlevel. Diese Amplitude ist halt nicht mehr so hoch. Also es ist nicht so, dass sie jetzt wirklich ein erschreckendes Match oder so liefert und dann am Ende sagt, ich bin hier mit 2-6, 4-6 gegen zum Beispiel Elisabetta Cocheretto rausgegangen, weil bei der wissen wir ungefähr, was man bekommt und sie lässt das aber nicht zu und das finde ich das Beeindruckende, dass das bei ihr die Schwankungen einfach unglaublich niedrig sind inzwischen in den Leistungen und da finde ich, hat sie ein Level erreicht, sie wird, wenn sie dieses Turnier jetzt irgendwann gewinnt in den nächsten Minuten, wird sie dann auf Platz 5 in der Weltrangliste sein und das sogar relativ gefestigt mit über 6000 Punkten, es ist ja auch ein Statement.
Ja, sie gehört da ja auch hin
ja.
Und sie ist halt neben Sabalenka und im Moment Rybakina sicherlich die konstanteste Spielerin. Goff und Swiatek können höhere Höhen besteigen als sie. Und einige von hinten können auch an ihr vorbeiziehen. Aber sie ist unter den Konstanz-Top 3, da würde ich schon zustimmen.
Sie wird im Finale gegen Julia Starodubtseva gewonnen haben, die hier das Finale erreicht hat. Und viele werden sagen, kommt sehr überraschend. Aber Starodubtseva hat letztes Jahr schon auf Sand ihre Fähigkeiten angedeutet. Sie hat letztes Jahr in Madrid das Achtelfinale erreicht, nachdem sie durch die Quali durchgekommen ist und dann zum Beispiel Linda Frovietova und Ludmila Samsonova besiegt hat, dann gegen Mira Andreeva ausgeschieden ist. In Roland Garros habe ich sie sogar noch gesehen. Da hat sie gegen Tamara Korpac in der ersten Runde in 3 Sätzen gewonnen. Gewann dann gegen Anastasia Potapova und verlor dann gegen Jasmine Paolini. Eine Spielerin, die mit den langsamen Sandplätzen wirklich sehr, sehr gut klarkommt und auch in diesem Jahr da durchaus gute Ergebnisse zeigen sollte. Sie ist dann im Laufe der Saison dann wieder zurückgefallen aus den Top 100 raus, aber Sand scheint ihr wirklich stärkster Belag zu sein.
Ja, und ich würde sagen, vorhandlastiges Spiel, das ist natürlich immer der Schlüssel auf Sand. Kommen noch andere Faktoren hinzu, aber ich würde sagen, wer eine im Vergleich sehr gute bis dominante Vorhand hat, der oder die holt auf dem Sand normalerweise auch dann die guten Resultate. Und ich finde, das kann man bei ihr schon sehen. Das Spannende ist ja, dass sie es durchaus gewöhnt ist, auf dem Green Clay zu spielen. Hast du das Interview mit dem Tennis Channel von ihr gesehen?
Nein, habe ich nicht gesehen.
Ah, okay. Also sie war im College, ich glaube Old Dominion, weiß nicht mehr, wo das ist, irgendwo im Süden der USA, ne? Und hatte danach aber kein Ranking und auch nicht die Ressourcen, um zu reisen. Und hat dann erstmal angefangen als, was die Amerikaner einen Tennis-Pro nennen. Also jemand, der in einem Club arbeitet und ich würde mal sagen, so ein Training auf hohem Niveau gibt.
Gibt es ja im Golf, die Teaching-Pros.
Genau, und sowas gibt es halt auch im Tennis. Ist ein bisschen anders als bei uns die Coaches, aber in den USA sehr verbreitet. Das hat sie wohl 1,5 Jahre gemacht, hat da dann die Ressourcen zusammengesammelt und dann auch noch so eine Spendenkampagne gestartet und hat das dann genutzt, um durchzustarten. Und für sie ist das dann hier natürlich irgendwie echt schon eine tolle Sache, so ein großes Finale zu erreichen, auch wenn sie es am Ende relativ klar verliert. Man muss sagen, sie hat eine tolle Woche gehabt. Sie war auch klar dominanter, als es jetzt bei Pegula der Fall war. Und der Sieg im Halbfinale gegen Madison Keys, das ist schon richtig beeindruckend. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch in den nächsten Wochen sich weiter oben, also für ihre Maßstäbe oben etabliert, weil das Spiel meiner Meinung nach halt wirklich gut zum Sand passt.
Da sprichst du jetzt gerade mal so eine Spielerin an mit Madison Keys. Sie und Eva Jovic, die haben so ein bisschen, naja, keine Krise besiegt, aber die haben so nach schwächeren Ergebnissen in den letzten Wochen jetzt einfach mal wieder ein ganz gutes Ergebnis gehabt. Weil wir müssen dann auch wieder dazu sagen, Charleston ist vielleicht so ein bisschen außerhalb unserer Wahrnehmungsgrenze, weil USA, weil hier ist so ein bisschen eine Zwischenwoche, gerade Miami gewesen und es ist die erste Woche auf Sand. Jovic und Keys haben hier auf dem 500er-Turnier das Halbfinale erreicht und Madison Keys vor allen Dingen mit einem beeindruckenden Sieg gegen Belinda Bencic, vorher gegen Anna Bonda und Donna Vekic, aber Eva Jovic auch hat sich durchgesetzt, unter anderem dann gegen Alicia Parks und Sofia Kenin und Anna Kalinska, ja, für beide, glaube ich, eine wichtige Woche hier.
Ja, und ich finde Jovic sehr spannend. Wir hatten das Viertelfinale bei den Australian Open und letztes Jahr durchaus schon ganz ansprechende Resultate auf dem Sand. Und wenn man sich ihr Spiel anschaut, dann fehlt ihr aus meiner Sicht noch der Aufschlag. Aber sie hat eine enorm beeindruckende Fähigkeit, Gegnerinnen wirklich auszumanövrieren. Und das hat man hier auf dem Sand immer wieder gesehen, wo sie ja ihre Gegnerinnen fast hat ins Leere laufen lassen. Und ihre Rückhand, die Linie entlang, die ziemlich ansatzlos kommt, die ist dann natürlich richtig beeindruckend. Und das Halbfinale gegen Pegula war eins, das hätte sie durchaus gewinnen können, hätte sie da so ein bisschen effizienter ihre Möglichkeiten genutzt. Aber generell ist das eine, von der ich jetzt nicht denke, dass sie geboren wurde, um auf dem Sand zu spielen oder die große Favoritin für die French Open ist, aber eine, die da durchaus für ein bisschen Aufsehen sorgen könnte. Also ich wäre nicht überrascht, wenn sie zum Beispiel in Rom ein Viertelfinale holt, vielleicht bei den French Open überraschend weit kommt. Also das traue ich ihr schon zu und ich glaube, sie traut sich das auch zu. Das ist bei jungen Spielerinnen und Spielern häufig so eine Frage der Physis. Halten die das durch, diese kompakte Sandplatzsaison? Aber ich kann es mir bei ihr schon vorstellen. Und Keys geht ja wirklich auch ganz anders ran. Ist viel erfahrener, hat auch schon ein Finale in Rom gespielt, ich glaube sogar mehrfach das Halbfinale bei den French Open. Man sieht dann immer wieder warum, aber man hat dann halt auch im Halbfinale gesehen, dass es halt schnell daneben gehen kann. Und da war sie schwach, ziemlich schwach beim eigenen Aufschlag, der Return kam nicht, viele Fehler von der Grundlinie und dann ging das halt auch total schnell weg. Und da war sie chancenlos im Gegensatz zu Jovic. Und ja, ich meine, wir wissen, sie kann quasi um jeden Grand-Slam-Titel mitspielen.
Das wissen wir, aber ja. Spannender. Hörende dieses Podcasts wissen das bei jeder Vorschau, ja.
Aber spannender ist schon wahrscheinlich Jovic im Moment.
Ja, sicherlich. Und ich würde dann tatsächlich auch gerne mal in den Kopf von Madison Keys reinschauen, beziehungsweise sie gerne fragen, wie ist es denn? Ist die Motivation wirklich noch bei 100%? Ist sie vielleicht jetzt nur noch bei 99%? Was ich hier überhaupt nicht übel nehmen würde. Sie hat letztes Jahr ihren Grand Slam erreicht. Sie hat eine tolle Karriere bislang gehabt. Aber ob vielleicht also das eine Müh an Motivation und an kompletter Hingabe jetzt vielleicht schon weg ist, was man vielleicht braucht, um dauerhaft in den Top 5, Top 10 zu sein.
Frage ist wahrscheinlich, will sie Olympia spielen?
Ja.
Das könnte ihr nochmal so ein bisschen Motivation geben. Dann ist das jetzt ein Übergangsjahr. will sie irgendwann Kinder haben, dann ist es jetzt vielleicht schon das Ende. Das wird sie uns aber wahrscheinlich dann erst kurz vor den US Open mitteilen. Ich glaube nicht, dass sie eine ist, die irgendwie die große Abschiedstour macht. Nicht. So kommt sie mir nicht vor. Dann wird das halt irgendwie in einem ESPN-Interview verkündet, eine Woche vor den US Open. Also ich halte beides für möglich. Habe auch gedacht, dass vermutlich in diesem Jahr das Ende kommt oder zumindest erstmal eine Pause irgendwie. Im Moment hat sie noch nichts gesagt. Denke aber auch, dass jetzt nicht dieselbe Motivation da ist wie vor dem Grand Slam.
Jetzt haben wir so lange rausgezögert. Jetzt hat Jessica Pegula den Titel gewonnen. 6-2 hat sie gegen Julia Starodubcheva gewonnen. Das Finale in Bogotá ist noch nicht zu Ende. Da hat gerade die Ungarin Panna Udvardi gegen Marie Buskova den ersten Satz gewonnen. Und ich wollte es eigentlich diese Woche wieder als die Tatjana Maria Open verkünden, aber Tatjana Maria ist leider in der zweiten Runde ausgeschieden gegen Katarzyna Kawa. Das ist ja das Turnier, was sie sehr, sehr gerne mag, gerade in der Höhe da von Bogotá. Aber das Finale haben Marie Buskova und Panna Udvardi bestritten und Panna Udvardi hat sich hier durchgesetzt gegen Emiliana Arango, eine Kolumbianerin, die sehr, sehr angepeitscht worden ist und hat sie mit 7-6, 7-5 im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen. Da hätte ich gerne Arango, also ich missgönne Panna Udvardi nichts, aber ich hätte gerne Emiliana Arango dort im Finale in Bogotá gesehen. Panna Udvardi gegen Marie Buskova. Über Marie Buskova haben wir schon häufiger gesprochen mit ihrer Art. Du hast sie mal als die freundlichste Spielerin des Planeten bezeichnet, beziehungsweise der Top 100, Top 150. Die ganz großen Erfolge sind immer ausgeblieben. Ist vielleicht dann auch die, ich sag mal, körperliche Konstitution nicht ganz so, dass man sagt, man kann Top 20, Top 10 Tennis spielen. Und bei Panna Udvardi ist es so eine Geschichte, die hat sich ihren Weg hier ins Finale ja so ein bisschen durchgearbeitet, durchgegrindet. Das ist so, wie wenn du mit so einem, wenn du beim, damals, als du durch den Ärmelkanal musstest, um die Bohrung anzusetzen, die hat den ganz dicken Bohrer angesetzt, um sich gegen Maria Torres Murcia, gegen Julieta Parea und gegen Katarzyna Kawa durchzusetzen und dann gegen Emiliana Arango. Das ist die ganz harte Arbeit, die Schule der ganz harten Arbeit, die Panna Udvardi verfolgt.
Ist ja auch eine Sandplatzspielerin. Ich glaube, bei ihr kann man das schon sagen. Und wenn man das Spiel beschreibt, dann würde ich mal sagen, physisches Grundlinienspiel. Also hart arbeiten, durchaus viel Spin drin, Gegnerinnen von Seite zu Seite schicken, selber alles abdecken, weiß, wann sie reinkommen, kein überragender Aufschlag. Also so ein bisschen, vielleicht ein böses Wort, aber so eine durchschnittliche Grundlinienspielerin, die allerdings eine wirklich gute Karrierephase hat, weil sie ihre Turniere geschickt legt, weil sie relativ viele große Challenger spielt, Turniere wie das hier, wo sie dann halt wirklich eine Chance bekommt, weit, weit im Turnier zu kommen und die dann halt häufig genug die Nerven behält. Und das war jetzt ja wirklich gegen Arango zum Beispiel der Fall. Also das war ein Match, das hätte sehr gut in Richtung Arango kippen können, aber Udvardi hat das dann geholt und ich glaube nicht, dass sie zu viel höherem berufen ist. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie mal einen Überraschungslauf bei einem Grand Slam hinlegt. Dafür halte ich sie doch für zu limitiert. Aber das ist halt eine, die ihre Karriere sehr geschickt angeht und da mittlerweile richtig viel auch rausholt.
Und bei Marie Buskova können wir tatsächlich sagen, das ist eine richtig gute Woche für sie gewesen. Und sie wird in der neuen Weltrangliste dann unter den Top 25 wieder stehen. Und wenn sie jetzt dann gewinnen könnte, auf Platz 24 in der Weltrangliste. Ich habe sie eben so ein ganz kleines bisschen nicht niedergesprochen, sondern ich habe vielleicht etwas geringschätzend darüber gesprochen, aber sie schustert sich eine gute Karriere zusammen. Aber ich glaube halt tatsächlich nicht, dass es für die ganz, ganz großen Erfolge reichen wird. Dafür ist ihr Tennis, glaube ich, nicht powervoll genug.
Ja, ich glaube, das ist es. Sie ist schon eine gute Athletin. Sie deckt ja die Grundlinie auch von Seite zu Seite richtig gut ab. Aber sie kommt mir immer so ein bisschen wie eine Art von Spieler und Spielerin vor. Und das sehen wir im Tennis häufig, wo entweder durch die Power oder durch die Technik, das doch so limitiert ist, dass relativ viel mit Spin gearbeitet wird, aber nicht um den Gegner oder die Gegnerin zu quälen, sondern um den Ball erstmal sicher rüber zu bekommen. Und da fällt sie für mich so ein bisschen rein. Sie verteilt den Ball sehr gut, sie hat ja auch schon ein paar größere Siege. Wenn alles ideal läuft, steht sie eben unter den Top 30. Aber sie wird jetzt vermutlich nie eine sein, die ein Grand Slam Halbfinale holt, sondern eine, die jetzt noch 15 Jahre auf der Tour ist, die wahrscheinlich 5 Grand Slam Titel im Doppel holen wird und bei der das jetzt irgendwie schon mit die beste Phase im Einzel gewesen sein wird. Und ja, die natürlich auf so einem Turnier durchaus schon eine Attraktion ist, einfach weil sie so hoch in der Weltrangliste ist und weil es halt nicht jedes Jahr von Maria oder von Osorio gewonnen werden kann. Aber ja, sie glaube ich, wird jetzt nie groß im Scheinwerferlicht stehen. Dafür ist ihr Spiel auch zu unspektakulär.
Wir sprechen heute viel im Futur 2. Erst habe ich gesagt, wenn Pegula es irgendwann schon gewonnen haben wird, wenn Marie Buskova, das wird ihre beste Karrierephase gewesen sein. Ja, naja. Auf jeden Fall Marie Buskova.
Eine können wir noch ganz kurz erwähnen, weil sie mir halt auch überhaupt nichts gesagt hat. Ja. Hortensi, ja. Wie würdest du sie so aussprechen?
Ja, Hortensi hätte ich jetzt auch. Ja, Jasmine Hortensi hätte ich jetzt gesagt.
Genau. Argentinierin, die wirklich einfach hier vier ihrer fünf Matches auf Tourebene in ihrer ganzen Karriere gespielt hat, von der ich jetzt auch nicht glaube, dass sie wirklich viel weiter in der Weltrangliste nach oben kommen wird, weil das ist schon so ein bisschen harmloses Spiel. Aber das ist natürlich schon eine coole Nummer für jemanden wie sie bei einem der ganz wenigen Turniere von der Größenordnung, dass es in Südamerika bei den Damen gibt, dass sie das dann schafft. Und ja, das ist wahrscheinlich das einzige Mal, dass wir sie erwähnen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht mal irgendwie sich beim French Open qualifiziert, aber ist natürlich schon cool, in dem Alter vier der fünf Karrierematches auf Tourebene in so einer Woche zu bestreiten auch. Und das muss man sagen, wenn es jetzt nicht das am besten besetzte Turnier war und keine der Spielerinnen jetzt wirklich auch Überleistungen bringen musste, um weit zu kommen.
Aber 2021, erinnern uns zurück, Nadia Podoroska damals mit dem Halbfinale bei den French Open, auch aus Argentinien. Und ja, die hat damals auch einen großen Erfolg gefeiert. Vielleicht Jasmine Hortensi dann ja auch. Das waren die beiden Turniere in Charleston und Bogotá. Und jetzt müssen wir tatsächlich nochmal über vielleicht die Geschichte des Frauentennis aus der letzten Woche sprechen. Wir haben es letzte Woche angekündigt und ich wurde gefragt, ob deine Vorhersage, Madison Keys gewinnt die Australian Open oder Francisco Reutsch wird der neue Coach von Iga Swiatek, die bessere Vorhersage war. Und ich würde mich nach wie vor darauf versteifen, dass deine bessere Vorhersage die von Madison Keys war, weil das von Francisco Reutsch und Iga Swiatek, man hat so ein kleines bisschen gerochen, aber wir haben es letzte Woche angekündigt und es kam dann auch im Laufe der Woche. Francisco Reutsch wird jetzt der neue Trainer von Iga Swiatek. Was man jetzt allerdings dann auch gesehen hat, ist, sie ist zur Rafa Nadal Academy gereist nach Mallorca und hat dort mit dem Meister selbst dann auch trainiert und er hat ihr Tipps gegeben, was die Vorhand angeht. Und ich meine, ja, das ist alles, das sieht alles aus, als wäre es ein Match made in heaven. Und ja, die beiden haben sich immer geschätzt etc. Trotzdem finde ich das eine große Nummer, weil Rafael Nadal arbeitet nicht mit jedem Hans und Franz zusammen und dass er sich dann Zeit nimmt für Iga Swiatek und für ihre Vorbereitung auf die Sandplatzsaison und dass sie jetzt mit Francisco Reutsch zusammenarbeitet, das finde ich eine große Nummer, das finde ich eine große Geschichte.
Ja, ist potenziell die wichtigste Geschichte im Damentennis so in den nächsten Monaten. Also damit, denke ich, rückt sie wieder in die erste Reihe der Favoritinnen für die French Open auf. Halte es für absolut realistisch, dass sie den Titel gewinnen kann. Und wenn man sich das jetzt anguckt, also das war keine glanzvolle Vorhersage von mir. Ich glaube, das war abzusehen, auch wenn er in den letzten Monaten durchaus Spieler und Spielerin gewechselt hat und es jetzt auch so klang, als hätte ihn Swiatek aus dem Vertrag mit dem Pesci Perica rausgekauft oder was auch immer da passiert ist. Auf jeden Fall war er irgendwann nicht mehr der Coach. Und wofür wurde er berühmt? Er war quasi immer die 1B im Nadal-Team. Also es war natürlich Onkel, der alles vorgegeben hat. Aber Roy galt immer so als derjenige, der die technische Konstanz reingebracht hat und der als absoluter Topspin-Master gilt. Und was jetzt ja schon ganz interessant war, ich glaube, das kam heute auf The Athletic raus von Matt Futterman, der gesprochen hatte mit dem vorigen Coach jetzt von Swiatek, Wim Fissett, und auch aus einem polnischen Interview zitiert hat. Und im Endeffekt lief es darauf hinaus, dass Swiatek gesagt hat, sie hat sich in der Umstellung des Spiels, wie sie jetzt eben angedacht war, mit Fissett verloren. Und das Ziel ist jetzt, zu den Grundlagen zurückzukehren. Und die Grundlagen sind Physis, Stärke, Topspin, Gegnerinnen dominieren. Und da macht es total Sinn, Roig ranzuholen, weil Roig halt einfach von dem, was man über seine Rolle bei Nadal immer mitbekommen hat, einfach derjenige ist, der tagtäglich halt wirklich einfach das Grundlagenspiel mitgebracht hat. Und da will Świątek wieder hin, weil sie davon überzeugt ist, dadurch ihr Selbstbewusstsein zu finden. Wenn sie an ihre Topleistung auf Sand rankommt, dann ist sie für mich trotz allem immer noch die Spielerin, die es zu schlagen gilt, weil sie halt eine überragende Physis hat, besser auch als alle außer Goff, würde ich sagen. Und weil sie halt schon Fortschritte gemacht hat, aber generell halt immer noch diese Sandplatzspielerin in sich hat. Und daher dürfte das jetzt erstmal nochmal so ein bisschen die Parameter für die Sandplatzsaison bei den Damen verändern.
Wir werden den ersten Vorgeschmack erleben, dann in Stuttgart. Und das ist ja dann immer.
Wobei das müssen wir dann eben immer wieder sagen, Stuttgart nicht ihr Turnier, ist ein Indoor-Turnier, hat was von Hartplätzen, aber allerspätestens ab Rom. Also wenn sie Rom nicht gewinnt, dann wäre ich überrascht.
Ja, bei Iga Świątek haben wir jedes Jahr so ein bisschen immer die Grenzen nach hinten versetzt, so ein bisschen wie Angelique Kerber früher. Bei Angelique Kerber haben wir immer gesagt, alles egal, was im Frühling ist, wenn die Rasensaison nicht gut ist, dann müssen wir uns Sorgen machen. Bei Iga Świątek ist es so, wenn die Sandplatzsaison nicht in Ordnung ist. Letztes Jahr war sie nicht in Ordnung, dann hat sie Wimbledon gewonnen. Und ja, dieses Spiel, die Umstellung des Spiels, die Wim Fissette dann auch haben wollte und dann auch mehr über den Aufschlag zu gehen. Der Aufschlag war ja in den letzten Monaten wirklich kein guter Schlag von Iga Świątek. Und dass sie sagt, sie möchte zurück zu den Wurzeln, das kann ich schon nachvollziehen, weil mit den Wurzeln hatte sie die größten Erfolge dann bei den French Open beziehungsweise auf den Sandplätzen.
Es war auch schon ganz interessant eingehend das Interview. Also es war sehr diplomatisch, Fissette-mäßig alles geführt, aber de facto hat er gesagt, dass er halt der Einzige im Team war, der kein Polnisch gesprochen hat und deswegen viel an ihm vorbeigelaufen ist und er sich schwer getan hat, irgendwie in Kommunikation wirklich richtig tief mit Świątek reinzukommen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, warum wird dann Roig reingeholt? Aber Roig kommt halt schon wahrscheinlich, oder bin mir sicher, dass da das Paket Nadal mit angeheuert wurde und es dann auch dementsprechend kostet. Und ich glaube, von Nadal würde sie sich halt alles sagen lassen. A, ist er ihr riesiges Vorbild, B, ist sie wahrscheinlich die Person, die am allernächsten im aktuellen Tennis an ihn herankommt. Spiel, Hochs und Tiefs, die Physis, die Selbstzweifel, alles ist ja ein bisschen wie bei Nadal. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass das jetzt schon besser klappt als mit Fissett.
Iga Świątek hat sich die Hilfe von Francisco Roig und ja auch so ein bisschen von Rafael Nadal geholt. In der Rafael Nadal Academy hat Iga Świątek jetzt gespielt und man sah Nadal und Roig am Rand und dann auch Iga Świątek etwas zeigen. Und das ist eine Nachricht, die wir in den nächsten Wochen beobachten werden, weil die Sandplatzsaison ist jetzt sicherlich dadurch eine deutliche Ecke interessanter geworden. Und ich bin gespannt, wie Aryna Sabalenka auf diese Sachen reagiert, wie Coco Gauff darauf reagiert, wie auch Elena Rybakina darauf reagieren wird. Und ich finde, die Sandplatzsaison der Frauen ist dieses Jahr eine sehr, sehr spannende. Wenn wir uns gleich wieder hören oder wenn ihr das gleich hier wieder hört, dann werdet ihr ein Interview von mir mit dem Turnierdirektor der Hamburg Open, Enric Molina, hören. Enric Molina ist der Turnierdirektor und ist Abgesandter von Tenium, dem Veranstalter dieses Turniers in Hamburg, der Bitpanda Hamburg Open ATP 500. Und das wird in der Woche vor dem French Open stattfinden. Und als erstes hört ihr das Interview und danach sprechen wir dann noch ein bisschen drüber, weil es gibt durchaus ein paar interessante Ansätze, die wir dort rausgehört haben. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk.
Er hat alles gewonnen. Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht. Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Cheffe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
So, Enric Molina, how are the preparations for the 2026 tournament are going?
Yes, very well. I must say we're very happy with, obviously there's different different areas that we're focusing on. Of course, all the operational side of things, but also the sales part with sponsors and then the public, the ticket sales, which is very encouraging because we're, you know, well above last year. Mm-hmm. So, yeah, all in all, we're looking forward to a great week. The player field also, you know, we announced some names, but we will be announcing some more, and it's can't wait for May to come around.
How hard is it to sell tennis to a German audience right now? Because we have this times with Becker, with Graf, etc. We had complicated times tennis-wise in Germany. Yes. How hard is it to sell in 2026 tennis to the audience?
Yeah, so I think if we strictly speak about the public, so the ticket buyers, I must say the crowd here in Hamburg is very loyal. Mm-hmm. You know, there's a lot of tradition, a lot of history. At Houghton Baum, so it's I'm not saying it's easy, but I think we know that that if you give them, you know, a good product, starting with the players, mm-hmm. But also with the experience that they have on site, you know, with the food and beverage, with all the activations, etc., they come, mm-hmm. And that shows, like I was saying earlier, you know, with the ticket sales this year already, you know, up by 20%, mm-hmm. it's very encouraging. But that's also because we have a big stadium to fill, mm-hmm. but big and loyal tennis fans. So I think we're very fortunate, to be honest with you. In Germany, I know that some tournaments don't have that that luxury, mm-hmm. but we do, and like I say, we do a lot of promotions with the city as well. So we invest a lot of time and resources into it, and people come, so it's good for us.
Are there things you have learned about the date of the tournament in mm-hmm. the week prior to the French Open instead of July? It was
yes.
former years. Did you learn something from last year?
Yes, definitely. First of all, I learned on a personal note that it was a very stressful last 48 hours with a lot of players, of course, for different reasons, but withdrawing, which was a pity. But, you know, look, at the end of the day, we had a great week of tennis with great players. And this year we expect the same, no less, even more. There is no ideal week, that's for sure. But for anyone, even Masters Thousands, like we said earlier, you know, some Masters Thousands struggle with the playing field. The reality of the tour is the calendar is super busy, and the players cannot play every week, no? So being before a Grand Slam, it could work both ways, to be honest with you. It could work, like we've seen in the past with other tournaments, that you get a lot of a lot of requests from top players last minute, mm-hmm. because they haven't played, they haven't not performed maybe as good as they wished for leading up to Roland Garros, or they've been injured, so they ask for for a wild card last minute. So it could play on our favor. Our job as let's say as the organizers is to make sure that we have a good, you know, top players competing, and that's the case again this year with Sasha, of course, mm-hmm. leading the troop, mm-hmm. but some other top 10, and we will be announcing in the coming weeks some other players. So I think that's going to be, you know, great stories on the court in May.
Yeah. So 22nd of April is the entry list announcement. Yes. You have announced Sasha Zverev. You have announced Felix Auger-Aliassime, Flavio Cobolli, yep. who became a fan favorite last yes. year here. Are you concerned about the state of tennis right now, about the state of men's tennis right now? Because everyone is asking about Jannik, and everybody is asking about Carlos. It's a two-horse race right mm-hmm. now. Are you concerned a little bit about the state of tennis? Because it gets a little bit boring if they win every tournament.
Yeah, I agree. I think it's a good rivalry that mm-hmm. these guys are building, but at the same time, I wish there were more contenders to challenge them. Sasha for sure is one of them, no mm-hmm. doubt. Constantly, you know, even though the results have not been on his favor, you know, against Sinner the last couple of tournaments, but he challenged Carlos, in Australia, of course. And there's other, you know, good players. What I can foresee, though, is that there is a, you know, we're not there yet, but there's is approaching kind of new players, the likes of Fonseca, you know, Cavoli. I mean, he's a young player on the rise. So there's a new generation sort of knocking on the door, which I think will only, make it more appealing to the crowd. But you're right. I mean, these two are dominating. Mm-hmm. Will they be dominating for the next 10 years? I don't think so, to be honest with you. I mean, different level, but there was Rafa, Roger, but then Novak came up, you know, and then there was also Andy and El Potro and Wawrinka, you know. So I think we're going towards that sort of a scenario.
I want to talk about the state of tennis right now, because it was announced that there will be another Masters 1000 tournament, yes, in Saudi Arabia from 2028 and on. They they bought some licenses from smaller tournaments. Are you concerned about the state of tennis right now? There are only 4 Grand Slams, 10 Masters tournaments, and other than that, the other tournaments are falling from a cliff because they are struggling to get top players. Are you concerned about that? As a tennis promoter?
Yeah, sure. I'm not concerned. I'm obviously part of the ecosystem, so I know what's going on. The group of the 500, it's true. Let me just say that it's true that there's going to be changes from 2028 as a result of the new Masters 1000 in Saudi. So that's going to have some effect on some tournaments. Some tournaments are going to go. We'll have to make space for that one. But specifically the 500, I don't think we are. Some years ago, yes, we were concerned, but right now, I think we did a good job, tournament by tournament and all together, the 500 group, by elevating our product and getting it closer to the thousands and the grand slams. Not in size, of course, but in quality for sure. And this has been acknowledged by everyone: the grand slams, the ATP. So we are working very closely to make sure that we are elevating the experience for the players, for all the stakeholders, and let's not forget that most of the 500 are played in incredible cities, capitals of the world, Washington, Tokyo,
and Halle.
But you see, Halle is is a good example that they've been running, they've been doing this tournament. High quality event that is recognized by the players. Yep. Okay, maybe it's not the capital of the world, but they do a good job, So I think Hamburg is in a good spot. This is recognized again by the players, and year by year we're trying to continue to innovate and provide a better experience for all. Yep.
Last question: you have been a referee by yourself, and yes. The referee Enric Molina. Would you have wished to play with electronic line calling? Did you have any big arguments with players back then?
Yeah, of course. Yes, many. I was actually the one. I was back then when we introduced the Hawkeye at the time, electronic line calling. Electronic review, rather. I was the one pushing for it because I was the head of officiating at the ITF. So I went through all the process, and it was super exciting, super challenging, I must say, as an umpire. But I embraced the challenge. I think it made us sort of get better, improve, and it was a fair system to the players. Nowadays, to be honest with you, I don't think it's as exciting. For definitely not. I would not be motivated to be an umpire nowadays because there is not many decision making or even interaction. But also, as from an spectator point of view, I think it's more boring. I mean, we have to bear in mind that tennis, as it was, with the line umpires and the chair umpires before, was one of the sports with the most minimal sort of a number of errors. We have one line umpire, per line, etc. So it was super, super accurate. Of course, there were mistakes, but it was exciting. I think now that it's a little cold, You don't see the arguments also, from, I don't know, Goran Ivanisevic and Marat Safin and those likes anymore, no? To your question, I would not be keen to go back to the chair. Yeah.
But do you have a story to share with an argument with a player back then?
Yeah.
Referring days?
Yeah, I mean, many, I guess. But luckily, I must say that I never had like super, super, super big argument in a big, big match or, you know, say Grand Slam final. But I had many. I don't know. I remember with Agassi. Actually, Agassi was playing David Nalbandian in what was called the Tennis Masters Cup, the equivalent of the ATP finals now. In Houston, and there was I don't know, I made an overrule, you know, at a set point, and he went bananas. So yeah, there's always that. But you know what, the funny part is that after so many years, I come across David and we hug each other and we laugh about it, so it's all good memories.
Thank you, and much of success for the tournament.
Thank you so much.
Das war Enric Molina, der Turnierdirektor der Hamburg Open. In der Woche vor den French Open wird dieses Turnier gespielt. Alexander Zverev hat zugesagt, Felix Auger-Aliassime und Flavio Cobolli zu diesem Zeitpunkt. Es werden in den nächsten Tagen noch mehr Namen genannt. Flavio Cobolli hat letztes Jahr das Turnier gewonnen, hat sich absolut zum Turnierfavoriten bzw. zum Fanfavoriten da aufgeschwungen. Das Datum ist nach wie vor schwierig, wobei ich inzwischen fast das Gefühl habe, dass die Topspieler abseits von Sinner und Alcaraz inzwischen diese Woche vor den Grand Slams eher dann nochmal nehmen, um sich einen Feinschliff zu holen, als dass sie eine Woche vorher anreisen beim Turnier. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen aufgelockert.
Naja, ist es dann vielleicht auch so ein bisschen der Vorteil dieses Duopols, das sich da oben gebildet hat, weil die beiden sind miteinander in Konkurrenz und der Rest muss sich überlegen, wie kommt dann die beiden ran. Und das heißt, dass man wahrscheinlich auch andere Sachen ausprobieren muss. Einfach nur brav mitspielen wird es am Ende nicht bringen. Also warum nicht zum Beispiel etwas vor den French Open noch probieren? Und da, glaube ich, kann das in einem Turnier wie Hamburg gar nicht schaden. Wenn wir jetzt noch eine Welt hätten wie damals mit dem Big Four, wo dann auch noch zwei, drei Spieler dahinter komplett gesetzt sind und man auch weiß, die spielen in der Woche vorher nicht, weil die davon ausgehen, mindestens das Viertelfinale dann bei den French Open zu holen, dann wäre das, glaube ich, was anderes. Und jetzt haben wir halt die im Endeffekt immer noch die Nummer, dass wir zwei haben, die alles überragen. Djokovic, der in seiner ganz eigenen Welt unterwegs ist. Dann die Gruppe, die von Zverev angeführt wird. Aber da, glaube ich, muss keiner jetzt sagen, na, ich kann vorher in der Woche nicht spielen, weil ich werde ganz sicher im Finale der French Open spielen. Wenn man das nicht tut, glaube ich, kann man das schon eher eingehen, dann halt auch bei so einem Turnier aufzulaufen.
Wie gesagt, Alexander Zverev ist dabei, der ist das große Zugpferd und was man dann auch bei der Pressekonferenz gehört hat, 23% mehr Tickets als zum Vorjahreszeitpunkt jetzt schon verkauft worden. Es gibt so Afterwork-Tickets, es gibt dann Tickets, die ab 15 Euro losgehen, es gibt so Ground-Tickets, wo man nicht auf den Center Court kann, aber es gibt noch genug Tennis dann auf den kleineren Plätzen, also man macht eine ganze Menge. Insgesamt fand ich das Interview sehr interessant, weil Enric Molina dann auch darüber gesprochen hat, dass die 500er-Turniere, dass die sich gar nicht so viele Sorgen machen müssen, gerade wegen des 9000er-Turniers in Saudi-Arabien, sondern dass das Fundament bei den 500er-Turnieren momentan wohl ganz ordentlich zu sein scheint.
Ja, und alles in Weltstädten.
Wie und
du
Halle.
Auch noch mal angemerkt hast.
Genau. Ja.
Erklär uns auch noch mal ganz kurz, weil es vielleicht nicht allen klar ist. Wie ist Molina vom Top-Schiedsrichter zum Turnierdirektor geworden?
Er ist irgendwann ins Management gegangen von Spielern. Also er hat sich tatsächlich vom Schiedsrichtersport komplett oder vom Schiedsrichten hat er sich komplett verabschiedet, ist dann erst Manager geworden und dann ist er bei Turnium angeheuert und da ist er jetzt Turnierdirektor und er managt nach wie vor ein paar Spieler, glaube ich. Also da bin mir nicht ganz so sicher, wie es da ist.
Ich meine es auch, ja.
Aber er ist nach wie vor Manager und er hat komplett die Seiten gewechselt. Und das finde ich ganz, also diesen Wechsel finde ich ganz spannend, weil den hat es selten gegeben, so diesen Wechsel.
Ja, sagen wir so, er hatte ja auch keinen Bock, heute mal Schiedsrichter zu sein, hat er relativ klar gesagt. Ja. Also, aber ich kann es auch verstehen. Ne? Ist zwar jetzt irgendwie der, weiß ich, bestbezahlte Zuschauer oder Zuschauerin im Stadion, aber Teil des Ganzen, und sind wir ehrlich, viele werden Schiedsrichter oder Schiedsrichterin und irgendwie sind Teil des Ganzen sein. So richtig Teil davon ist man ja in den meisten Fällen nicht mehr. Und da kann ich es natürlich schon verstehen. Ja, und dann noch zu deiner Frage mit den 500ern. Wenn es jetzt so kommt, wie gedacht, dann wird es ja wahrscheinlich auch eine viel klarere aufgeteilte Kategorie nochmal sein, als wir es jetzt schon hatten. Also der Plan ist ja eben wirklich, dass man dann auch keine 500er mehr hat, die mit 250ern konkurrieren, sondern höchstens, dass es zwei 500er gibt und dass die Felder dann wirklich auch ziemlich klar abgesteckt sind. Was darf ein Turnier? Was leistet ein Turnier? wofür ist ein Turnier da? Und da sitzt man in der 500er Kategorie wahrscheinlich nicht so schlecht, vor allem, weil es den Vorteil gibt, dass man Antrittsgelder zahlen kann, was bei den Tausendern bis auf wenige Ausnahmen nicht möglich ist. Und das heißt, man kann ein bisschen besser steuern, wer eigentlich beim eigenen Turnier aufläuft. Also ein Masters-Turnier hat dann halt das Pech, wenn Leute absagen, sagen sie ab, und 500er Turnier kann halt, und das wurde in dem Interview auch angesprochen, nochmal nachziehen oder nachlegen, wenn vielleicht noch jemand dazukommen soll und noch was auf dem Konto drauf ist.
Ja. Und ich kann jedem und jeder nur empfehlen, dieses Match von Damit Nalbandian und Andre Agassi beim ATP, bei den ATP Finals, hieß ja damals noch Masters Cup, 2003 in Houston nachzuschauen, weil das war wirklich intens und tens, wie man auf Englisch so schön sagt. Also da gab es relativ viel Terror und auch Enric Molina war mit drin und durfte sich einiges anhören von David Nalbandian und von Andre Agassi. Also das war Enric Molina. In der Woche vor den French Open finden die Hamburg Open statt und wie gesagt, Flavio Corboli, letztes Jahr ist er zum Fanliebling hat er sich aufgeschwungen. Mal gucken, ob er dieses Jahr seinen Titel wird verteidigen können. Kommen wir zu den Turnieren, die es in dieser Woche gab. Und auch hier sind noch nicht alle Turniere beendet. Aber das Turnier in Marrakesch wurde von Rafael Roda gewonnen. Rafael Roda, ähnlich wie Martin Landaluce letzte Woche in Miami, ist eines der ganz großen spanischen Talente. Wir können ja auch noch Carlos Alcaraz in den Talentstatus erheben, weil er noch nicht so ganz alt ist, auch wenn er dem Talentstatus etwas entflogen ist. Aber Rafael Roda ist anscheinend jetzt ein bisschen the next big thing in Spanien. Er hat sich hier diesen Titel geholt. 6-3, 6-2 hat vorher in seinen Runden, und wir müssen jetzt nicht das Turnier groß hoch jazzen. Es war kein sonderlich brillant besetztes Turnier, aber er hat Dusan Lajovic, Thomas Machac, Alexandre Müller und Camilo Hugo Carabelli auf dem Weg ins Finale besiegt. Und im Finale hat er Marco Trongeliti überhaupt keine Chance gelassen. Und er hat im Verlauf dieses Turniers die zweitschnellste Vorhand dieses Jahr auf der ATP-Tour gespielt, nur hinter Arthur Fies.
Ja, und gute Möglichkeit, dass wir irgendwann mal nach einer sehr erfolgreichen Karriere zurückgucken werden. Wo war der erste Titel? Er war in Marrakesch. Also das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Er hatte ja vor einem Jahr noch College gespielt und hat dann im letzten Sommer begonnen, Challenger zu spielen, hat da sehr schnell den Aufstieg gehabt. Wir hatten ihn auch, glaube ich, in der Jahresendsendung angesprochen, weil da schon absehbar war, wo es hingehen würde. Und der dürfte sich für die nächsten Jahre irgendwie oben festsetzen. Also ich wäre nicht überrascht, wenn er, weiß ich, der neue Verdasco wird im Vergleich zu dem, was Verdasco für Nadal war. Jemand, der nicht Alcaraz wirklich schlagen konnte, aber in dessen Wind quasi mit in die Top Ten gezogen wurde, der hat halt schon Möglichkeiten. Er hat ein tolles Surf, eine beeindruckende Vorhand, der bewegt sich richtig gut. Die Rückhand sieht für mich noch ein bisschen schwächer aus, aber
die Vorhand ist fantastisch.
Der hat Top-10-Talent. Also, ob er das macht, weiß man nicht. Aber er ist sicherlich im Moment neben João Fonseca der beste Teenager. Heißt nicht, dass er das auf immer dann bleiben wird oder immer in seiner Generation der dominante Spieler bleiben wird. Aber es war abzusehen, was kommt. Und er hat halt diese Woche einmal hart durchgezogen. Und er wird jetzt wahrscheinlich auf dem Masters-Turnier nicht ganz so viel Erfolg haben. Trotzdem, der dürfte Ende des Jahres unter den Top 30 stehen. Ich wäre überrascht, wenn nicht.
Ja, wir haben letztes Jahr, ich weiß noch, dass wir letztes Jahr bei den Next-Gen-Finals über ihn gesprochen haben, beziehungsweise in unserer Jahresrückschau und Jahresvorschau über ihn gesprochen haben. Er ist jetzt schon in Top 60 der Welt. Ne? Also das ist etwas, der wird in Rom spätestens, wird er zum Hauptfeld gehören, obwohl Rom wird er schon zum Hauptfeld gehören. Das ist eine große Geschichte und das ist wirklich etwas, wo wir schauen müssen, ob er nicht vielleicht sogar João Fonseca in den nächsten Monaten erstmal den Rang ablaufen wird. Und wir können diese beiden Karrieren vielleicht sogar ein kleines bisschen miteinander vergleichen. Also das wird schon sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie und wohin es Rafael Roda hier hin verschlagen wird. Er hat dieses Turnier gewonnen und das auf überragende Art und Weise. Aber wir müssen uns heute mal ein ganz kleines bisschen mehr Zeit nehmen für den unterlegenen Finalisten. Das ist Marco Trongeliti. Und wir haben in unseren Jahren, in denen wir diesen Podcast machen, schon das ein oder andere Mal über Marco Trongeliti gesprochen. Er war Whistleblower bei der ITIA 2017, wo er damals der ITIA mitgeteilt hat, dass er angesprochen wurde auf Matchfixing. Unter anderem Nicolas Kicker, ein Landsmann von ihm damals, wurde überführt. Das Matchfixings und er galt danach dann erstmal als Persona non grata. Nicht Nicolas Kicker, sondern Marco Trongeliti. Er hat damals darunter gelitten und er hat dann auch relativ offen immer darüber gesprochen. Eigentlich ist ab den Top 50 ist das ein unausgesprochenes Geheimnis oder ein ganz bekanntes Geheimnis. Wie nennt man es? Offenes Geheimnis, dass die Spieler angesprochen werden und dass die Spieler sich auch auf Matchfixing einigen. Und damals galt er, wie gesagt, im Tennis so ein kleines bisschen als Persona non grata. 2018 gab es die erste richtig, richtig schöne Geschichte um ihn. Das war damals mein erstes Grand Slam, was ich begleitet habe, die French Open 2018. Dort war er in der Quali ausgeschieden in der dritten Runde und war dann als Lucky Loser an 9. oder 10. Stelle. Und dann zog ein Spieler nach dem anderen aus dem Turnier und ihn erreichte diese Nachricht in Barcelona, als er schon auf dem Rückweg war, beziehungsweise er war schon auf dem Rückweg. Und er hat sich dann mit seiner Großmutter und seiner Familie in einen Mercedes reingesetzt und ist dann mit dem Auto von Barcelona am Samstagabend durch die Nacht nach Paris gefahren, hat am Sonntagmorgen eingesigned und ist dann auch noch in die zweite Runde eingezogen bei den French Open 2018. Das war die schönste Geschichte. Aber er hat nie die Top 100 erreicht. Seine beste Platzierung waren die 112. Und jetzt, hier in dieser Woche, hat er zum ersten Mal in seiner Karriere die Top 100 erreicht durch diesen Finaleinzug nach Siegen über Enrico Rocha, Kamil Majdzsak, Corentin Moutet und Luciano Daderi stand er im Finale und steht jetzt dann unter den Top 100. Er ist der älteste Top 100-Debütant, den es in der ATP jemals gegeben hat. Das ist eine rundum schöne Geschichte. Oder siehst du da in irgendeiner Weise etwas, was du in den Kaffee noch tun möchtest?
Ich glaube, auch der älteste Finaldebütant.
Genau, auch der älteste Finaldebütant.
Oder zumindest seit, ja. Nee. Also zumindest seitdem es die ATP-Tour gibt, genau. in der Form. Nein, ist natürlich eine super Geschichte. Also ich finde, man sieht, warum es so lange gedauert hat, wenn man ihn anguckt. Er ist schon ein limitierter Spieler. Mhm. Er ist nicht allzu groß. Ich sag mal, er muss sehr hart arbeiten. Ich denke, er hat diesen Aufstieg jetzt nochmal geschafft, weil er halt einfach unglaublich fit ist. Aber er bringt jetzt nicht das Top-100-Talent mit. Aber er schien immer ein integrer Typ zu sein, der das ja damals wirklich auch offen begleitet hat, die ganze Sache um den Wettskandal herum, der eben von seiner aus oder von ihm aus eigentlich gar kein Skandal war. Der Skandal lag bei anderen, aber er wurde skandalisiert von den anderen Spielern und ich weiß gar nicht, wie sehr er mittlerweile eingebunden ist ins argentinische Tennis. Wir werden heute noch den ein oder anderen argentinischen Namen haben oder Spieler haben. Ich weiß, dass er jetzt wieder Davis Cup gespielt hat für Argentinien und dass
das zum ersten Mal
so wirklich, ja, es ist jetzt wirklich so die Karriere 12 Monate für ihn. Man kann ihm nur wünschen, dass er jetzt vielleicht noch 1, 2, 3 große Momente mitnimmt. Wahrscheinlich wird er sich jetzt da oben nicht länger halten. Also da wäre ich überrascht. Da hat er wahrscheinlich nicht die Voraussetzung für. Aber es war wahrscheinlich die Tennisgeschichte der Woche, oder?
Ja, es war auf jeden Fall die Tennisgeschichte der Woche. Und das ist so sein Jan-Lennard Struff-Karrieremoment. Jan-Lennard Struff damals mit dem Turnier in Hamburg hat größere Erfolge gefeiert, deutlich größere Erfolge gefeiert als Trongeliti. Ich möchte das nur so ein klein bisschen in den Kontext setzen. Das, was für Jan-Lennard Struff das Finale in Madrid war damals und der Turniersieg nach vielen Jahren auf der Profitour ist für ihn dann nach vielen Jahren auf der Profitour als Journeyman wirklich dieses Erreichen der Top 100 bei den Herren und ein Spieler, der mit 36 zum ersten Mal die Top 100 erreicht. Das ist eine Geschichte, die kann man einfach nicht kleinreden und die darf man einfach nicht kleinreden. Das ist einfach eine der schönen Geschichten, die dieses Tennis zu bieten hat. Und ja, er wird wahrscheinlich nicht lange in den Top 100 bleiben und vielleicht wird er auch schnell wieder rausfallen und vielleicht werden wir uns am Ende des Jahres daran auch nicht mehr erinnern, außer in unserer Rückschau dann nochmal auf dieses Jahr. Aber insgesamt gibt es an dieser Geschichte, finde ich, nur Positives und Trongeliti zum ersten Mal in einem Finale bei einem ATP-Turnier, zum ersten Mal unter den Top 100 jetzt und hier hat er das Finale ganz glatt verloren gegen Rafael Roda, da hat er wirklich überhaupt keine Chance gehabt. Egal, das ist tatsächlich egal. Er hat dieses Turnier, glaube ich, genossen.
Und wenn du jemals den Tischtennis-Comeback gibst, dann kannst du seine Klamotten anziehen.
Das werde ich tun, genau das werde ich tun. Aber obwohl, weiß ist nach wie vor nicht erlaubt beim Tischtennis, also naja, muss mir was anderes suchen.
Na, aber die Hose war kurz, die Ärmel nicht so lang. Das wäre da was für dich.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt jetzt mit knapp 50 noch das Modell Machatsch als Tischtennishose tragen sollte. Vielleicht hat sich für mich dann auch etwas anderes dann an oder bietet sich für mich etwas anderes an. Die anderen beiden, ein Turnier war auch noch beendet und das ist das in Bukarest. Bei klirrend kalten Bedingungen ist in Bukarest in dieser Woche gespielt worden. Es war, zwischendurch haben wir sogar Schnee gehabt in Bukarest und da haben wir endlich mal wieder ein Tennisturnier im Schnee gehabt. Aber Mariana Navone hat hier dieses Turnier gewonnen. Auch ein ähnlicher Spieler wie Marco Trungeliti, auch eher limitiert, allerdings auf einem höheren Niveau als Trungeliti, das muss man auch mal dazu sagen. Und der hat gegen Daniel Aguilar Merida gewonnen mit 6-2, 4-6, 7-5 im dritten Satz, 7-5. Und das war ein, das, so ein Ding haben wir in den 90er Jahren ganz häufig bei 250er Turnieren gehabt. Zwei absolute Sandplatz-Spezialisten, die dann drei Stunden auf einem ultraschweren, ultratiefen Platz dann bis zur Erschöpfung grinden.
Ja, und eine der Sachen bei Navone ist, wenn man sich so ein bisschen durch die Statistiken guckt, ich würde sagen, Aufschlag in den Top 100, locker irgendwo zwischen Platz 97 und 100. Der Return hingegen schon in den Top 10. Also das ist ein toller Return-Spieler, der ja auch immer mal wieder Erfolge gesetzt hat, der auch bei größeren Turnieren durchaus schon für Überraschungen gesorgt hat und der immer hart arbeitet und der eben wirklich einen richtig guten Return hat, der jetzt aber in seinem Spiel insgesamt eher limitiert ist. Also der verteilt den Ball schon ganz gut und eben er kriegt sehr viele Returns rein, aber das ist jetzt keiner, der seine Gegner wirklich unter Druck setzt. Und das war jetzt ja auch nicht der super dominante Titelgewinn wie bei Rafael Rodar, sondern das war hart durchgearbeitet und wahrscheinlich einer der größeren Erfolge seiner Karriere. Während ich jetzt denke, bei Rodar kommt vielleicht noch der ein oder andere Titel dazu, bei Navone weiß ich es nicht, obwohl der auch noch relativ jung ist.
Also, Mariana Navone hat hier den Titel geholt, unter anderem im Halbfinale gegen Botike van der Sandsrulp, Alex Moljan in der zweiten Runde und Elmar Möller in der dritten Runde, Elmar Möller in der zweiten Runde, in der ersten Runde Christopher O'Connell, hat durchaus dann einige gute Spieler besiegt, aber es war auch nicht das ganz, ganz große Niveau. Daniel Merida hat Adrien Mannarino in der zweiten Runde besiegt, dann Tito Androgé, dann Fabian Marujan im Halbfinale. Einmal gerade noch ein Wort zu Daniel Altmaier. Der ist katastrophal in das Jahr 2026 gestartet. Hat dann letzte Woche in Neapel einen Challenger gespielt, ist dort ins Finale gekommen. Endlich mal Siege für ihn. Und dann hat er es hier so ein kleines bisschen unterstützt. Hat gegen Pedro Martinez und dann gegen Dino Prismic. Dino Prismic hat er 1-5 im dritten Satz zurückgelegen und hat noch 7-6 gewonnen. Einen Matchball abgewehrt. Für ihn waren das jetzt zwei durchaus wichtige Wochen. Einfach mal wieder diesen süßen Geschmack eines Sieges spüren.
Ja, ich glaube, das Viertelfinale war dann am selben Tag wie das beendete Ewig-Match. Also, dass er das dann verliert, ist vielleicht auch nicht die größte Überraschung und absolut ist das wichtig für ihn. Ich weiß, er hat immer die großen Ansprüche, ist auf den Hartplätzen und generell bei den größeren Turnieren weiter nach oben zu schaffen. Aber die Grundlage wird wahrscheinlich am Ende immer seine Sandplatzresultate bleiben. Und er hat Voraussetzungen, um auch die ganz Großen auf dem Sand zu nerven zumindest.
Und zu besiegen, ich glaube, Taylor Fritz, Jannik Sinner.
Ja, Jannik Sinner. Mhm. Aber er wird, glaube ich, halt auch immer irgendwie die Grundlage bringen müssen, sei es jetzt halt bei 250ern oder bei großen Challengern. Ich glaube, es wird immer in irgendeiner Form bei ihm dazugehören.
Das glaube ich auch. Allerdings, wie gesagt, der Saisonstart verlief nun wirklich katastrophal, wo er nicht mal einen Satz gewonnen hatte. Und dann hat er letzte Woche in Neapel einfach mal einen Challenger eingestreut. Dort hat er sich ein bisschen Selbstvertrauen geholt und hat das dann hier durchsetzen können gegen Pedro Martinez. War ein gutes Spiel gegen Dino Prismic, wie gesagt, 5-1 im dritten Satz zurückgelegen und dann noch das Spiel gewonnen. Ein Turnier ist noch nicht beendet und das ist das in Houston. In Houston gibt es keinen grünen Sand mehr, da gab es früher mal grünen Sand, also gibt es immer dunkelroten Sand. Er ist auch ein bisschen anders als der in Europa und das ist ein Turnier, wo dann auch die US-Amerikaner noch sagen, na gut, da trete ich mal an. Das ist auf jeden Fall ein Turnier gewesen, wo Tommy Paul und Roman Andres Buruchaga hier im Finale stehen. Tommy Paul könnte endlich seinen ersten Sandplatztitel gewinnen, nachdem er sich gegen Francis Tiafoe 7-6 im dritten Satz durchgesetzt hat, 9-7 im Tiebreak des dritten Satzes vorher gegen Thomas Martin Echeverry in zwei Sätzen gewonnen, gegen Adolfo Vallejo in drei Sätzen. Es war nicht der ganz, ganz souveräne Finaleinzug, aber nachdem er in Miami meiner Meinung nach eine Chance hat liegen lassen, um ganz weit zu kommen, hier jetzt mit dem Finale könnte hier dann ins könnte sich dann hier in die Titelbücher eintragen.
Ja, und der hat ja mal, ich wollte es noch nachgucken, aber ich meine mich doch zu erinnern, mal die Junioren bei den French Open gewonnen. Mhm. Ich glaube sogar im Finale damals gegen Taylor Fritz. Und hat das nie 100% bestätigen können. Und doch würde ich eigentlich denken, dass er der beste Amerikaner auf Sand ist. Man könnte jetzt sagen, okay, Fritz bringt sowieso die Konstanz über alle Belege mit. Und Tiafoe hat unter Umständen die Möglichkeit, bessere Resultate noch als er zu holen. Aber ich würde mal sagen, über die letzten Jahre hat er eigentlich die durchgängig besten Resultate unter den amerikanischen Spielern gebracht. Und man sieht ja auch, warum. Also ich meine, wir hatten über Iva Jovic bei den Damen gesprochen. Ich glaube, ganz weit voneinander entfernt sind die beiden nicht. Super athletische Spieler, Spielerinnen, die die Grundlinie wirklich richtig gut abdecken, die toll kontern können. Bei Paul kommen immer mal wieder Nerven dazu. Du hattest es angesprochen in Miami. Da hat er das Match gegen Fies, sagen wir mal, nicht verlieren müssen. Hat er trotzdem geschafft. Hier hat er, was waren es, irgendwie 7 Matchbälle gebraucht, um gegen Tiafoe am Ende des Halbfinale zu gewinnen. Und er hat, glaube ich, die Möglichkeit, in dieser Saison nochmal an die Top 10 ranzukommen, vielleicht sogar sich mit ganz viel Glück für Turin zu qualifizieren. Da muss jetzt dann bei so einem Turnier am Ende wirklich der Sieg für her. Aber bei ihm, denke ich, stehen eigentlich auch die Chancen für den Rest der Sandplatzsaison ganz gut, dass er da einiges holen wird.
2015 hat er die French Open Junioren gewonnen und du sagst es, gegen Taylor Fritz damals hat er gewonnen. Und das war sein Titel dann bei den Junioren. Also er steht im Finale und er trifft auf Roman Andres Buruchaga. Und dem einen oder der anderen, und das ist jetzt eine meiner Lieblingsgeschichten, und die erzähle ich jedes Mal wieder, und da es mein Podcast ist mit, da darf ich es auch jedes Mal wieder erzählen, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Roman Andres Buruchagas Vater hat 1986 dafür gesorgt, dass ich mit verheultem Gesicht ins Bett gegangen bin, mit 10 Jahren damals. Denn der hat damals, sein Vater, das 3:2 im Finale der Fußball-WM für Argentinien gegen Deutschland geschossen, und dessen Sohn versucht sich auf der Tennistour. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal gesehen und jedes Mal wünsche ich ihm eigentlich Pech, weil sein Vater dafür gesorgt hat, dass ich damals eine unruhige Nacht hatte. Aber Roman Andres Buruchaga hat es jetzt auch Richtung Top 100 geschafft und er hat sich hier durchgesetzt, unter anderem gegen Lerner Tien im Viertelfinale, hat vorher gegen Brandon Nakashima gewonnen, hat also einige wirklich gute US-Profis rausgenommen aus dem Turnier, hat im Halbfinale gegen Thiago Agustin Tirante mit 6-1, 6-1 gewonnen, ist im Finale allerdings meiner Meinung nach der krasse Außenseiter, weil er ähnlich wie Trungeliti und ähnlich wie Mariano Navone nicht viel Besonderes in seinem Spiel hat, möchte ich sagen.
Nein, schon ein limitierter Spieler. Und manche werden ihn vielleicht auch aus der Bundesliga kennen, da ist er auch schon ein paar Jahre aktiv. Aber er ist halt wirklich der klassische südamerikanische Tennisarbeiter auf den Sandplatz belegen. Und da ist dann nicht mal wie häufig in der spanischen Schule halt diese überragende Vorhand drin, sondern da ist einfach eine Konstanz drin. Und damit hat er sich dann jetzt hier auch durch die Woche durchgearbeitet. Und jemand, der geduldig spielt, der die Übersicht hat, der eine Athletik mitbringt, aber jetzt halt auch wahrscheinlich nicht das Weltklasse-Talent seines Vaters, was das Athletische angeht. Und der macht viel draus, aber ich würde ihn auch als klaren Außenseiter gegen Paul sehen.
Ja, aber wir können sagen, die US-Amerikaner, die ja so ein bisschen auch wie der Teufel das Weihwasser den europäischen Sandplatz meiden, haben sich hier in Houston nicht unbedingt mit Ruhm beklickert. Ben Shelton gegen Thiago Agustin Tirante ausgeschieden, wird jetzt, glaube ich, auch nicht in Monte Carlo spielen. Francis Tiafoe hat auch abgesagt jetzt nach seiner Niederlage gegen Tommy Paul. Taylor Fritz hat sich jetzt erstmal ausgeruht und muss seine Knieverletzung dann wieder auskurieren. Lerner Tien ist wahrscheinlich einer für die schnelleren Plätze und der wird wahrscheinlich ein paar Probleme auf dem Sand bekommen. So richtig gut war es um das amerikanische Sandplatztennis nicht bestellt. Auch Alex Mickelson in der zweiten Runde raus.
Ja, Paul dürfte derjenige sein. Ja. Also ich glaube, der hat ja auch schon zweimal im Halbfinale von Rom gestanden. Der glaube ich, wird die Resultate in der nächsten Woche holen. Shelton ist immer einer für die Grand Slams. Wäre jetzt auch keine überrascht, wenn der irgendwie ein Achtelfinale bei den French Open holt. Und Fritz, wenn der mal nicht verletzt ist, da geht auch was. Aber insgesamt würde ich da jetzt auch nichts Überragendes erwarten in den nächsten Wochen. Und wenn, glaube ich, wird es von Tommy Paul kommen.
Also das Finale in Houston bestreiten Roman Andres Buruchaga und Tommy Paul. Das war es schon wieder mit dem neuen Podcast von Chip and Charge. Haben wir noch was?
Nö.
Nee, wir haben nichts mehr.
Aber ich glaube, wir haben auch fast eine Stunde 10.
Ja, wir haben jetzt auch schon wieder eine Stunde 10, genau. Das war's mit der neuen Ausgabe von Chip and Charge. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr das auch finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Nächste Woche gibt es schon wieder einen neuen Podcast. Dann werden wir bei den Herren über das Turnier in Monte Carlo sprechen und bei den Frauen über das Turnier in Linz und Billie Jean King Cup. Die Europa-Afrika-Gruppe 1 in Nueras wird nächste Woche stattfinden mit deutscher Beteiligung. Und auch darüber werden wir sprechen. Das war's mit der neuen Ausgabe. Euch noch ein schönes Osterfest, falls ihr das jetzt am Ostermontag hört. Und ansonsten bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Eine der bekanntesten Stimmen der Welt bittet vor Gericht um ihr eigenes Leben. Britney Spears, Popstar, Millionärin, Weltstar und gleichzeitig über 13 Jahre lang unter Vormundschaft. Sie tritt auf, verdient Millionen, funktioniert, darf aber nicht selbst entscheiden, ob sie heiratet oder Kinder bekommt. Ein System, das schützen soll, von dem sie sagt, es habe sie kontrolliert. Wie kann das passieren? Und wann wird aus Schutz Kontrolle? Tatort Musik, der Fall Britney Spears, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.